السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، عدنا بعد الاستراحة. في البداية نرحب بالإخوة الذين قدموا من مدينة ماينكيرشن، وكذلك إخوة جاءوا من مدينة سولسباخ. أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بجميع الضيوف. المحاضرة الآن يحاضرنا فيها صاحب الفضيلة الداعية الإسلامي الذي جعل الله له تعالى في قلوب عباده ودا، الشيخ آمن الدالي حفظه الله تعالى، الإمام بمدينة مانهايم. له فضل كبير بعد الله عز وجل في التمكين لمنهج أهل السنة في مدينة مانهايم، كذلك في مدينة كايزرسلاوتر. فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع هذه البلاد وغيرها بعلمه، اللهم أمين. ومحاضرته تحت عنوان دور الشباب المسلم في المجتمعات الغربية. المحاضرة باللغة الألمانية ومترجمة إلى اللغة العربية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, ich begrüße euch sehr herzlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich bedanke mich bei unserem Sheikh Sayyid für diese Einführung. Barakallahu fi. Und ich bedanke mich bei den Organisatoren für diese herzliche Einladung. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns hilft, die Wahrheit zu erkennen und gemäß der Wahrheit zu leben und das Falsche zu erkennen, und dass er uns hilft, das Falsche zu meiden. Das Thema, wie schon angesagt wurde, ist die Rolle bzw. Aufgabe der Jugendlichen in dieser Gesellschaft bzw. in ähnlichen Gesellschaften. Und an allererster Stelle möchte ich sagen, ob du nun Jugendlicher bist oder nicht, jung oder alt, Mann oder Frau, bi'idhnillahi ta'ala wird dieses Thema auch dich ansprechen. Möge Allah azza wa jal uns Aufrichtigkeit geben in all unseren Aussagen und Taten. Al-Shaykh Fathi Eid, barakallahu fih, hat vorhin einen wunderschönen Vortrag gehalten und mehrere Punkte angesprochen, und dort möchte ich auch weitermachen, indem ich die Frage stelle, die Erziehung, die nun wichtig ist. Und jeder von uns weiß, dass die Erziehung wichtig ist. Wie sieht diese Erziehung nun tatsächlich aus in solchen Gesellschaften, wie wir sie hier vorfinden? Das heißt, wir möchten inshallah praktisch an die Sache rangehen und keine Theorien hier aufstellen, da die Theorien ja, beziehungsweise die Grundlage der islamischen Theorie von dem ehrenwerten Gelehrten Fathi Eid Barakallahu Fih schon erörtert wurde. Die Rolle der Muslime in Deutschland. Die Hauptrolle ist die Erziehung. Warum? Nur um noch einmal zurückzugreifen zum Vortrag unseres Sheikhs Sayyid, unseres Sheikh Fathi Barakallahu Fih, möge Allah Azza wa Jal sie beide segnen. Er sagte, dass die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die erste Sache bei der Erziehung ist, dass wir sallallahu alaihi wasallam sagen, sobald wir den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören. Denn wir können nicht über die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam reden, aber dann sind wir uns zu faul, um Segen und Frieden für diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu wünschen. Also sagen wir, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Der Prophet alaihi salatu wasalam, seine Aufgabe war, zu unterrichten, aber auch zu läutern. At-Tazkiyah, die Läuterung der Seele. Das heißt, wenn wir sagen, die Aufgabe der Muslime überall auf dieser Welt ist die Tazkiyah, sagen wir nichts anderes, als dass die Aufgabe der Muslime jene Angelegenheit ist, eben die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterzumachen, fortzuführen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Generation, die beste Generation erzogen hat, so müssen wir uns und die nächsten Generationen erziehen. Der wichtige Punkt nun ist, wie erziehe ich in Deutschland? Ich möchte gar nicht mal im Westen sagen, sondern in Deutschland. Und welche Rolle haben wir hier bei der Erziehung? Möge Allah Azza wa Jal uns helfen, das Richtige zu erkennen. Erstens, im vorherigen Vortrag wurde erwähnt, dass die Quelle der Erziehung damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran und die Sunna war. Das heißt, es gab nicht so viele andere Einflüsse. Zwar gab es Mushrikin, die Götzendiener, zwar gab es Juden, man wusste, was Christen sind und so weiter und so fort. Man kannte Persien, die das Feuer angebetet haben, das alles kannte man. Aber wenn wir deren Situation vergleichen mit der heutigen Situation, dann finden wir, dass die Einflüsse heute viel mehr sind. Heute im Informationszeitalter, im Zeitalter der Globalisierung und so weiter und so fort, wie man dieses Zeitalter noch nennen mag. Dieses Zeitalter hat ein besonderes Merkmal, dass das, was der eine in China denkt, derjenige in Südamerika erfahren kann. Das war früher nicht so. Da musste man aufs Kamel oder auf das Pferd oder was weiß ich, was für Tiere man da benutzt hat, um einen Gedanken von einem anderen Menschen zu erkennen. Heutzutage innerhalb oder durch einen Mausklick weißt du, was die anderen Menschen denken. Dies hat welche Folge? Dass die Muslime nicht nur das Judentum kennen, nicht nur das Christentum, nein, sie kennen Buddhisten, sie kennen Atheisten, sie kennen Deisten, sie kennen Hinduisten, sie kennen alles Mögliche. Und all diese Gedanken beeinflussen das Denken eines Menschen oder, anders formuliert, das Denken eines Muslims. Also müssen wir festhalten, wenn wir reden über die Erziehung in Deutschland, dann reden wir über die islamische Erziehung in einer unislamischen Umgebung. Wie funktioniert sowas?
Es gibt mehrere Merkmale, beziehungsweise es gibt mehrere Faktoren bei der Erziehung. Die Hauptfaktoren der Erziehung, und diese Hauptfaktoren agieren insbesondere in den ersten Pi mal Daumen 7 bis 10 Jahren. Diese Hauptfaktoren sind die Eltern. So sehen wir ein kleines Kind mit 3, 4, 5, 6, vielleicht noch 7 Jahren, wie es dem Vater bzw. der Mutter nachahmt. Warum? Nun, weil in diesem Alter das Kind keine andere Vorbilder überhaupt akzeptiert als der Vater und die Mutter. Warum? Weil es kein Vertrauen hat zu irgendeinem anderen, außer zum Vater bzw. zur Mutter. Deswegen finden wir in den Moscheen, dass 5-jährige Jungs und 5-jährige Mädchen ganz süß neben dem Vater stehen und beten. Und alle sagen, Masha Allah, der betet. Ist ja klar, dass er betet. Das ist ganz klar. Oder wir sehen, dass die 3-jährige Tochter ein Kopftuch trägt. Warum? Weil die Mutter ein Kopftuch trägt, vorausgesetzt, sie trägt ein Kopftuch. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Kinder ahmen automatisch den Eltern nach. Das bleibt aber nicht so. Und jeder, der hier Vater oder Mutter ist, weiß, als mein Sohn oder meine Tochter 5 Jahre alt war, hat sie gebetet, obwohl ich nichts gesagt habe. Ich musste nur aufstehen, Allahu Akbar sagen, zack, ist mein Sohn nebendran. Ja oder nein? Aber mit 13 muss ich erst sagen, steh auf, bet. Was ist passiert? Was ist passiert? Ist doch immer noch mein Sohn. Es ist doch immer noch meine Tochter. Was ist passiert? Du bist nicht mehr das einzige Vorbild. Und das ist normal. Das ist nicht etwas Falsches. Vergessen wir das Wort falsch. Das ist nicht etwas Abnormales, sondern es ist normal, dass das Kind mit der Pubertät insbesondere Unabhängigkeit möchte. So hat Allah Azza wa Jal uns erschaffen. Aber wir als Eltern müssen nachvollziehen, wie mein Kind denkt. Ich muss wissen, also einige Eltern, wenn ich das sagen darf, fallen rein. Die denken, mein 5-jähriges Kind betet, MashaAllah. Diesem Kind geschieht nichts mehr. Nein, es ist falsch. Diesem Kind geschieht etwas, wenn du es nicht erziehst. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn nun das Kind 10, 11, 12, 13 wird, was passiert dann? Dann fängt die Konfrontation an. Nicht, weil er dich hasst, nicht, weil er Allah hasst, sondern weil er eine eigene Persönlichkeit entwickeln möchte. Wenn du mir sagst, geh rechts, dann geh ich links. Ja, warum denn? Na, einfach so, ich bin ein selbstständiger Mensch. So fängt dann dieses Kind an zu denken. In der ersten Phase, 0 bis 7 ungefähr, gab es keine anderen Einflüsse. Aber danach gibt es mehrere Einflüsse. Erstens die Straße. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Straße genauso positiv oder hatte die Straße eine gleiche positive Wirkung wie die Familie daheim. Und in einigen Gesellschaften ist das heute noch der Fall. Wenn der Nachbar von nebenan mein Sohn sieht, wie er lügt, dann sagt er ihm, lüg nicht. In einigen Gesellschaften ist das immer noch so. Oder wenn irgendein wildfremder Mensch sieht, wie mein Sohn klaut, wird er ihm sagen, warum klaust du, und so weiter und so fort. Diese fremde Person fühlt sich verantwortlich für dieses Kind. Heutzutage haben wir genau das Gegenteil. Die Straße arbeitet gegen den Vater und die Mutter. Ein dritter Faktor ist die Schule. Früher zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Schule die Moschee. Und die Schule bzw. diese Moschee hat auch einen positiven Effekt gehabt, genauso wie die Straße, genauso wie die Eltern. Heutzutage, und das ist ein wichtiger Satz, bist du ganz alleine, o Vater und o Mutter, gegen die Straße, gegen die Schule, gegen die Gesellschaft. Alle wollen deine Kinder irreleiten, nur du nicht. Und das müssen wir nachvollziehen. Das müssen wir verstehen. Was für eine Folge hat das? Die Folge dieser Tatsache ist, dass du Vater sein musst, beziehungsweise Mutter, dass du die Alternative für die Straße sein musst, dass du die Alternative für die Schule sein musst, dass du die Alternative für die Freunde sein musst, dass du die Alternative für die Nachbarn sein musst. Warum? Weil du bist ganz alleine. Keiner hilft dir. Ganz im Gegenteil. Alle wollen das Schlechte. Deswegen musst du die Alternative sein. Nun ist die Frage wichtig und gerechtfertigt. Wie soll ich denn das machen? Vater und Schule und Freund und Straße. Alles in einem. Anders geht es nicht. Hier kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt. In den Familien selbst haben die Eltern ihre Aufgaben nicht mehr verstanden. Weder der Vater noch die Mutter. Also der erste Punkt war was? Der erste Punkt war, o Vater, o Mutter, du bist alleine. Und alle anderen sind gegen diese Erziehung. Der zweite Punkt jetzt, der Vater selbst weiß nicht, was er zu tun hat. Die Mutter selbst weiß nicht, was sie zu tun hat. Wie wurde die Mutter angesprochen? Ein Beispiel, und dieses Beispiel erwähnte Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, möge Allah ihm Gesundheit geben. Er sagte, wenn wir ein Gebäude bauen möchten, ein Haus, ein Hochhaus, keine 800 Meter, keine Angst, ein Hochhaus, womit fangen wir an? Was ist das allererste, was wir machen? Wir bauen eine Riesengrube. Oder wir machen eine Riesengrube. Warum? Weil die Pfeiler müssen tief im Boden sein, damit dieses Gebäude fest sein kann, oder nicht? Wenn du jetzt vorbeigehst und du siehst eine Baustelle, ja, und da ist eine Grube, sagst du dann, oh, wie schön diese Grube ist? Sagst du dann, was für ein Konstrukteur? Nein, du wirst einfach vorbeigehen, diese Grube ist sowas von uninteressant, aber die bauen halt. Obwohl diese Arbeit die allerwichtigste Arbeit ist. Wenn diese Statiker jetzt einen Fehler machen, was passiert dann? Dann bricht das Gebäude zusammen. Das sind die allerwichtigsten. Aber wann werden die Menschen aufmerksam? Wann fangen die Menschen an zu loben? Wann? Wenn das Gebäude emporsteigt, wenn man sieht die Fenster und so weiter und so fort, die Terrassen, dann sagt man, was für ein Architekt. Obwohl nicht er das Ding da gebaut hat, sondern ein anderer. Er kam erst später. Wenn das Gebäude nun zusammenfällt, wer ist dann dran schuld? Der Statiker am Anfang. Und genauso ist die Frau. Die muslimische Frau macht diese Pfeiler. Sie ist die Statikerin. Wenn sie nicht ihre Aufgabe macht, dann geht das Gebäude zugrunde. Und diese Gebäude wurden eben zerstört, wie wir sehen. Sämtliche Generationen an Jugendliche sind irregeleitet und fehlgeleitet. Warum? Weil die Mutter nicht ihre Aufgabe getan hat. Warum? Weil man ihr gesagt hat, deine Aufgabe, deine Arbeit ist ja uninteressant. Man hat der muslimischen Frau gesagt, was ist der Unterschied zwischen dir und einem Tier? Du fütterst, du gibst Kleidung und das war's. Du bist ja genauso wie ein Tier, das ein Kind hat. So redet man die muslimische Frau an. Aber diejenige Frau, die Allah Azza wa Jal kennt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam kennt, diejenige Frau, die Khadija radiallahu anha kennt, Aisha radiallahu anha kennt, Hafsa radiallahu anha kennt und wie sie alle heißen, unsere Mütter, solch eine muslimische Frau lässt sich nicht reinlegen, sondern sagt, auch wenn meine Arbeit nicht sichtbar ist, auch wenn ich nicht gelobt werde von allen Menschen, weil sie sehen ja meine Arbeit nicht, ich weiß ganz genau, dass ich die wichtigste Arbeit mache, also halte ich mich daran fest. Andere leider haben gesagt, ihr habt recht, ich bin ja genauso wie ein Tier. Was muss ich denn tun, damit ich Anerkennung bekomme? Geh raus, verlasse dein Haus, verlasse deine Kinder, geh arbeiten, so wie der Mann, dann erst hast du einen Wert. Aber das sagt nicht der Islam. Der Islam, ob man das nun glauben mag oder nicht, stellt die Frau in sämtlichen Phasen des Lebens besser als den Mann. Was ist der Beleg? Erstens, es gibt drei Rollen, die der Mensch spielt in seinem Leben. Die erste Rolle ist als Kind, Sohn oder Tochter. Die zweite Rolle, nach islamischem Glauben, die zweite Rolle als Ehemann oder Ehefrau. Du bist zuerst Kind. Wenn du eine Rolle mehr spielen möchtest, musst du was machen? Musst du heiraten. So, und die Rolle dann über der Ehefrau bzw. Ehemann ist was? Vater bzw. Mutter. Alle anderen Rollen, Großvater, Schwester, Tante, Onkel, sind nichts anderes als Sekundärrollen. Die Grundlagen, die Primärrollen ist Kind, Ehemann, Vater oder Tochter, Ehefrau, Mutter. Gibt es irgendeine andere Rolle? Gibt es nicht. Schwester kannst du nur sein, wenn du was bist, wenn du Tochter bist. Also ist es so ein Abzweig dieser Hauptrolle. In allen drei Rollen ist die Frau mehr wert als der Mann. Wo ist der Beleg? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wer zwei Töchter hat und sie richtig erzieht, dem sind diese Töchter ein Schutz vor Jahannam. Hat er das gesagt über die Söhne? Hat er nicht. Wie wertvoll ist die Tochter im Islam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und er lag im Sterben. Und im Sterben sagt man das Allerwichtigste. Man sagt nicht irgendwas. Sondern normalerweise, wenn du bei Verstand bist, sagst du das Allerwichtigste. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet und eure Frauen. Hat er gesagt, das Gebet und eure Männer? Warum? Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Gebet und Frauen? Damit die Beziehung zwischen dir und Allah aufrecht bleibt, musst du dich kümmern um das Gebet. Und damit die Gesellschaft intakt bleibt, musst du dich kümmern um die Frau. Das ist der Zusammenhang. Das heißt nicht, dass die Frau ihren Ehemann nicht respektieren soll. Nein, sie muss ihn respektieren. So wie die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Propheten sallallahu alaihi wasallam respektiert haben. Aber ich möchte nur erwähnen, wie wichtig die Rolle der Frau ist als Mutter. Da müssen wir doch alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen, als er gefragt wurde, wer hat am meisten Rechte? Deine Mutter. Wer dann? Deine Mutter. Wer dann? Deine Mutter, wer dann? Dein Vater. Soll noch einer sagen, der Islam ist gegen die Frau? Welche Ideologie, Philosophie, welche Politik hat solch eine Stellung für die muslimische Frau. Aber nein, man hat sie reingelegt. Man hat ihr gesagt, der Islam unterdrückt dich. Und wir geben dir deinen Stolz, geh raus und arbeite und verlasse dein Haus, verlasse deine Kinder, sollen sie in die Kita, sollen sie immer was weiß ich was essen. Hauptsache du bist so wie der Mann. Das ist der gravierende Fehler, den wir hier machen. Wer soll denn bitte schön die Kinder erziehen? Die Geister, wenn es nicht die Frauen machen. Deswegen, barakallahu fikum, noch einmal, die Frau hat ihren Arbeitsplatz verlassen. Leider. Obwohl es solch ein herrlicher Arbeitsplatz ist, obwohl es ein Gottesdienst ist, und die Väter, und entschuldigt, barakallahu fikum, dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da wir so sehr verletzt sind, müssen wir sagen, wir sind verletzt. Da wir so krank sind, müssen wir sagen, wir sind krank. Ich kann doch nicht hier vorne sitzen und sagen, Friede, Freude, Eier kochen, alles wird wieder gut. Oder von mir aus, alles im Lot auf dem Boot. Nein, sondern wir müssen sagen, hört mal zu, wir haben einen riesen Fehler. Der Vater, der hat gar keine Zeit für seine Kinder. Er hat weder Zeit, noch hat er Nerven, noch hat er Lust für seine Kinder. Wenn du nach Hause kommst, ist erstmal Funkstille. Was ist los? Ist eine Bombe eingeschlagen? Nein, Papa ist daheim. Was ist denn los? Kein Mucks, geht schlafen. Wo bist du? Samstag ist Ruhetag. Sonntag will ich ausschlafen. Nee, Samstag ist Einkaufen. Und Sonntag will ich ausschlafen. Wann hast du Zeit für deine Kinder? Ich sage manchmal, wir Muslime, die wir heute leben, nicht so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, wir brauchen einen achten Tag, weil die 7 Tage in der Woche reichen nicht aus. Aber ich befürchte, hätten wir einen 8. Tag in der Woche, würde er auch nicht ausreichen. Wann lernen unsere Kinder Al-Quran? Und da sind wir beim nächsten Punkt. Einen Satz, liebe Brüder und Schwestern, merkt euch diesen Satz. Und wenn ihr nur diesen Satz euch gemerkt habt heute, dann glaube ich, reicht es. Wir können nicht erreichen, wenn wir kein Arabisch können. Punkt. Das war's. Ich brauche gar keinen Vortrag zu halten. Wenn wir kein Arabisch können, können wir nicht erreichen. Warum? Al-Quran ist auf Arabisch. Al-Quran ist auf was für einer Sprache? Auf Arabisch. Ja, Sekunde mal, es gibt doch diese ungefähren Übersetzungen. Was gibt es noch einmal? Es gibt die ungefähre Bedeutung. Was will ich mit der ungefähren Bedeutung? Es ist schön und gut für den ersten Schritt, aber ich darf doch nicht sagen, Alhamdulillah, diese ungefähre Bedeutung reicht für mich, um für Firdaus zu kommen. Geht nicht. Bild dir das nicht ein, barakallahu fiek, sondern du musst Arabisch lernen. Und ich sage Arabisch, nicht nur Koran lesen lernen, nein. Wir müssen alle, wir, die wir Arabisch sprechen und auch diejenigen, die nicht Arabisch sprechen, alle müssen wir Arabisch lernen und insbesondere deine Kinder. Wie wollen sie denn den Koran verstehen? Wie wollen sie denn Allah fürchten? Wie wollen Sie denn die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen? Ein Beispiel. Wir hier in Deutschland. Gibt es einen ausführlichen Tafsir des Koran? Nein. Gibt es nicht. ausführlichste Tafsir ist ein Band im Deutsch. Das ist ein Witz. Das ist nichts. Es ist schön, das ist der erste Schritt. Barakallahu fihim. Möge Allah sie reichlich belohnen, die das gemacht haben. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich sage, das reicht doch nicht aus. Wenn man nach Berlin fahren will, dann reichen 5 Liter Benzin nicht aus. 5 Liter Benzin sind schon wichtig, ja, aber sie reichen nicht aus. Deswegen müssen wir Arabisch lernen. An jeden Vater, an jede Mutter. Erstens, lerne du Arabisch. Ich bin 88, ich kann nicht mehr lernen. Nein, das hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich habe keine Zeit. Genau das ist das Problem. Die Frau hat keine Zeit. Warum? Weil sie 24 Stunden in der Küche ist. Das ist auch ein falsches Verständnis. Und der Mann hat keine Zeit, weil er 24 Stunden mit der Dunya beschäftigt ist. Und dann? Wie wollen wir dann unsere Kinder erziehen? Also merken wir uns diesen Punkt. Wir müssen alle Arabisch lernen. Warum? Liebe Geschwister, es ist unmöglich, unmöglich, alle Bücher, die es im Arabischen gibt, ins Deutsche zu übersetzen. Weil die Fachsprache des Islams ist nun Arabisch. Das heißt, sämtliche Fachliteratur ist auf Arabisch. Selbst auf Englisch. Das ist ja die Sprache der Wissenschaft überhaupt ist heutzutage. Selbst auf Englisch gibt es nicht alles. Also geht kein Weg dran vorbei. Du musst Arabisch lernen. Genauso wie unsere Kinder. Chinesisch, Vietnamesisch, Latein. Wer spricht heutzutage noch Latein? Das ist eine tote Sprache. Aber mein Sohn soll ja Mediziner werden. Heute braucht sowieso kein Mediziner mehr Latein. Ich bin kein Arzt. Aber auf jeden Fall, wer braucht denn heute noch Latein? Aber wir bezahlen den Nachhilfeunterricht von 100 Euro im Monat, damit mein Sohn Latein lernt. Und was mit Arabisch? Arabisch wird kostenlos in den Moscheen unterrichtet. Nein, man macht es nicht. Und eins muss jeder hier, der hier sitzt und der das hört, wissen. Du wirst Yawmul Qiyamah gefragt werden. Warum hast du deinem Sohn die Religion nicht beigebracht? Und die Religion ist auf Arabisch. Ist die Religion auf Chinesisch? Die Religion ist auf Arabisch. Du wirst gefragt, hast du ihm die Religion beigebracht oder nicht? Hast du nicht. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Erlaubt mir einen Schluck Wasser. 3 Schluck. Es sind viele Aufgaben. Viele Väter sagen sich, wie soll ich das tun? Viele Mütter fragen sich, das kann ich doch nicht alles. Umso wichtiger, wenn wir das verstanden haben, sind die Moscheen und die islamischen Zentren in solch einer Umgebung. Die Moscheen müssen verstehen, ihr seid keine Gebetshäuser. Ein Teil eurer Aufgabe ist, ein Gebetshaus zu sein. Der klitzekleine Teil ist das. Damit wir die 5 Gebete am Tag beten und die Freitagspredigt. Das ist ein klitzekleiner Teil eurer Aufgaben. Was ist denn eine Aufgabe der Moschee? Die Aufgabe der Moschee ist, Generationen zu produzieren. Eine Moschee ist eine Firma. Da kommt ein Rohstoff rein, ein Input. Und dann muss ein Produkt, ein Output wieder raus. Dieser Output ist eine Generation, eine Kopie von der Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir Moscheen das nicht verstehen, dann werden wir wieder einmal Zeit vergeuden. Liebe Geschwister, wir müssen Folgendes verstehen. Wenn du deinen Sohn nicht erziehst, bedeutet das, dass die Lage der Umma für die nächsten 50 Jahre so bleibt. Siehst du, wie schlimm dein Verbrechen ist? Heutzutage jeder Muslim, wenn er die Nachrichten sieht, weint er und kriegt Depressionen und so weiter. Alle haben sie geschrien vor einem Jahr, oh, wie geht, nein. Eine Frage. Wer von uns hat seit einem Jahr oder einem halb oder bald sind es zwei angefangen, ich sage nicht mal fertig, wer von uns hat angefangen, Arabisch zu lernen? Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen nicht so sein, wie wir momentan sind. Machen wir den Fernseher an, weinen wir, machen den Fernseher wieder aus, geht die Party los. Haben wir alles schon vergessen. Alles Schnee von gestern. Machen wir ihn wieder an, eine Runde Mitleid. Machen wir ihn wieder aus, geht's weiter. Waren die Gefährten so? Die Gefährten waren nicht so. Deswegen dürfen wir nicht so weitermachen. Wir müssen anfangen, ab jetzt, ab heute, musst du dir vornehmen, mein Sohn muss Arabisch lernen. Genauso wie er gut sein muss in der Schule, das ist ja ein Thema für sich. Wenn wir uns mal die Hauptschulen anschauen, die Mehrheit der Hauptschüler ist was? Muslimisch. Schauen wir uns die Gefängnisse an. Die Mehrheit der Jugendlichen? Muslime. Schauen wir uns, entschuldigt ja, also mit Verlaub, entschuldigt, aber schauen wir uns die Arbeitslosen an. Viele davon, ich will nicht die Mehrheit sagen, viele davon Muslime. Lieber Bruder und liebe Schwester, stell dir mal vor, mach einen Infostand. Du sagst, guten Tag, Herr irgendwas. Ja? Treten Sie doch bitte in den Islam ein. Ja, was haben Sie denn anzubieten? Abu Bakr war, und Umar ibn al-Khattab war. Der sagt, das war eine richtig gute. Ich habe aber eine Frage, ja, erzählen Sie mal über heute. War ja herrlich, diese Menschen. Aber sagen Sie mir mal 2010. Wie geht es den Schülern? Hauptschule. Aha. Und Kriminalität? Ja, sind wir leider Top 1. Geht ihr arbeiten? Nö. Warum? Welcher Mensch mit Verstand wird sagen, das ist die beste Religion? Wer denn? Ist das die Religion? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Das glauben wir doch selbst nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht ändern, können wir auch nicht verlangen von den anderen, dass sie den Islam annehmen. Und einmal hat jemand gesagt, Alhamdulillah, dass ich den Islam kennengelernt habe, bevor ich die Muslime kennenlernt. Das ist eine Bestandsaufnahme, die wir machen müssen. Weil der Arzt kann ein Medikament erst dann verschreiben, wenn er weiß, was die Krankheit ist, oder nicht? Habt ihr schon mal einen Arzt gesehen, der sagt, Innenministers rabbelt in der Kiste, nimm Aspirin? Der muss ja erstmal eine Diagnose machen. Kopfschmerzen oder Krebs? Niere oder Leber? Er muss erstmal eine Diagnose machen und dann kann er dir das Medikament geben. Diese Diagnose brauchen wir auch, diese Bestandsaufnahme. Die Generationen, die wir momentan haben an Jugendlichen, können kein Arabisch, wissen von dem Islam sehr, sehr wenig. Kommen wir mal zu denen, die was vom Islam wissen. Diejenigen, die etwas vom Islam wissen, das sind ja Großgelehrte. Ja, da siehst du einen, der ist zurückgekehrt zum Islam oder konvertiert, der fängt dann gleich mal an. Ich habe die Ansicht und ich denke, hat irgendein Mensch nach deiner Ansicht gefragt? Du kannst nicht mal den Koran lesen, also lerne erst einmal. Erziehe dich erst einmal. Wir alle müssen uns erziehen, wir alle haben unsere Macken. Der eine hat dieses Problem, der andere hat das Problem. Also der erste Schritt ist, bleib ein Schüler. Und lerne bei denen, die gelernt haben. Und wenn wir über die Erziehung in Deutschland reden, dann möchte ich hier etwas sehr Wichtiges sagen. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht leiten. Diejenigen, die, alhamdulillah, den Weg gefunden haben, sind auf einem falschen Weg. Was? Noch einmal. Diejenigen, die den richtigen Weg gefunden haben, sind nun auf einem falschen Weg. Immer noch nicht verstanden. Sallu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Diejenigen, die an Allah glauben und an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben, lernen falsch. Wenn wir mal eine Umfrage machen würden, bei den Praktizierenden, wie lernst du die Religion? Auf welcher Sprache? Auf Deutsch. Und Englisch. Sonst noch was? Nein, Arabisch kann er ja nicht. Gut. Woher lernst du die Religion? Vom Internet. MashaAllah. Was sollen wir denn erwarten von einer Generation? Liebe Brüder, wisst ihr was? Wir reden hier über die nächsten 50 Jahre, also mindestens, wenn nicht 100. Naam. Al-Sheikh Google und Al-Sheikh YouTube. Gibt der Hayat Kibar al... was weiß ich was. Ja? Wir machen einen gravierenden Fehler. Haben die Sahaba so gelernt? Nein. Wir haben die Sahaba gelernt. Sie saßen vor wem? Vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Tabi'in, wie haben die gelernt? Sie saßen bei den Sahaba radiyallahu anhum. So wird die Religion gelernt, liebe Brüder und Schwestern. Und nicht anders. Und das habe ich sehr oft gesagt. Derjenige, der nicht regelmäßig an einem Unterricht teilnimmt, vor einem Scheich aus Fleisch und Blut, nicht vor einem Scheich aus 1000011, 11001, was ist denn das? Subhanallah al-Azim. Ich mit Dezimalzahlen rechnen, wenn ich Scharia lernen möchte. Einem Scheich aus Fleisch und Blut, den ich fragen kann, der mir sagen kann, sei ruhig, setz dich hin, steh auf, geh nicht. Wenn ich so einen Unterricht besucht, kann keine Dauer machen. Geht nicht. Wie soll das funktionieren, Dauer zu machen und ich lerne nicht bei einem Scheich. Zurück also zu den Moscheen. Die Moscheen müssen dafür sorgen, dass solche Unterrichte vorhanden sind. Walillahi alhamd. Diese Moschee, mashallah, da gibt es Allahu alam tagtäglich Unterricht. Alles wird übersetzt. Was wollt ihr denn mehr? Ich kann kein Arabisch. Lerne es. Lerne es. Die Sahaba, nicht jeder Sahabi konnte Arabisch. Alle oder einige davon haben diese Sprache erst einmal lernen müssen. Deswegen musst du sehr oft zur Moschee kommen, um zu lernen. Einer der wichtigsten Schüler von Imam Malik sagte, ich war bei Imam Malik 20 Jahre lang und habe 18 Jahre lang erst einmal Erziehung genossen. Wie lange? 18 Jahre. Und die anderen 2 Jahre habe ich die Sachen gelernt. Was heißt das? Er hat erstmal gelernt, wie er sich hinsetzt. Dann hat er gelernt, wie er aus dem Unterricht geht, während der Scheich noch etwas sagt. Nicht einfach tschüss. Und so weiter. Sachen, Charakteren, die man sich aneignen muss. Das heißt, die Eltern und die Moscheen, diese zwei Pole müssen erziehen in dieser Gesellschaft. Da die Straße und da die Schule, da die Freunde und so weiter und so fort nicht mitmachen. Diese beiden müssen zusammenarbeiten. Die Eltern und die Moscheen, damit sie die Kinder in die Moschee bringen. Und eins muss ich auch sagen, Barakallahu fikum. Wer seine Kinder hier erziehen möchte, muss investieren. Geht nicht anders. Weil diese Moschee, dieser Strom, diese Masha'Allah Säfte und so weiter, die sind ja nicht kostenlos. Deswegen musst du in der Lage sein zu investieren, solche Moscheen zu bauen. Eine Statistik besagt, dass innerhalb von wenigen Monaten, also weniger als 6 Monate in Deutschland, 4000 Menschen den Islam angenommen haben. Stell dir vor, wir hätten die doppelte Anzahl an Moscheen. Wie viele Menschen hätten dann den Islam angenommen? Ein Scheich sagte mal, stell dir vor, die Sahabe hätten so Dauer gemacht, in diesem Tempo, so wie wir es heute machen. Da wäre die Hälfte von uns Kuffar. Da wüsste Tunesien nicht, was Islam ist, und Algerien und Marokko und Mauretanien. Stell dir mal vor, die Sahabe wären so, ich kann nicht jetzt nach Syrien. Und der ist ja in Medina. 1000 Kilometer. Ich kann jetzt nicht nach Ägypten. Warum denn? Meine Frau ist schwanger. Stell dir mal vor, die wären so. Die hätten so Dauer gemacht, dann wüssten wir gar nicht, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Die Sahaba haben alles gelassen, nur damit du Allah kennenlernst. Du bist schon hier. Du lebst schon hier. Da ist das Allermindeste, barakallahu fik, dass du investierst. Dass du deine Kinder hierher bringst. Dass du damit zufrieden bist, dass du ihnen die arabische Sprache beibringst. Ich möchte jetzt keinen Vortrag halten über Pädagogik, ja, wie man Arabisch beibringt, aber bestimmt nicht einmal in der Woche. Das kannst du vergessen, dieses einmal in der Woche. Da kriegt man vielleicht eine Allgemeinbildung. Ich lerne mal, was Berbun und Baqaratun ist, mehr aber nicht. So keine Sprache. Da muss mehrere Male in der Woche ein Unterricht stattfinden. Stell dir vor, in 20 Jahren, unser Bruder Muhammad, barakallahu fihi, der rezitiert hat, möge Allah Azza wa Jal ihm verhelfen, den ganzen Koran auswendig zu lernen. Möge Allah Azza wa Jal seine Eltern reichlich belohnen. Er und 20 andere, stell dir mal vor, oder 19 andere, oder von mir aus 50 andere, in 20 Jahren, sind das keine Dua? Oder nicht? Wollen wir solche Leute verlieren? Nur weil wir zu faul sind? Der war bestimmt nicht in der Azhar-Universität, oder? Der lebt hier, ist hier aufgewachsen und liest was? Die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und da muss weitergearbeitet werden. Und so und besser, inshallah, sollte auch dein Sohn werden, sollte auch deine Tochter werden. Das ist die Rolle der Muslime in Deutschland. Die Rolle der Muslime in Deutschland ist, Punkt 1, Arabisch zu lernen. Punkt 2, Moscheen zu bauen. Punkt 3, zum Islam aufzurufen. Kurz gefasst. An allererster Stelle Arabisch lernen, dann Moscheen bauen, weil wo willst du denn lernen? Auf dem Maimarkt oder auf dem, was weiß ich, was für ein Markt? Gibt es ja mehrere Märkte. Nur in der Moschee kannst du das lernen. Wo wurden denn die Sahabe erzogen? In der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und drittens, aufzurufen, möge Allah azza wa jall uns alle recht leiten. Barakallahu fikum. Entschuldigt, wenn ich irgendjemand zu nahe getreten bin, aber das war nur, weil es einfach weh tut, wenn man diese kleinen Kinder hier sieht und sich vorstellen muss, nach 20 Jahren der eine ist Türsteher, der andere ist DJ. Ist das nicht so? Gibt es keine muslimischen DJs? Gibt es keine muslimischen Türsteher? Ich will andere Berufsgruppen nicht nennen. Aber schaut sie euch an, diese Kinder, schaut sie euch an. Du bist schuld, wenn sie DJ werden. Das ist doch nicht mein Sohn. Doch, er ist dein Sohn und er ist dein Bruder und du bist für ihn verantwortlich. Auch wenn er einen anderen Vater hat. Du bist für ihn verantwortlich. Du musst ihn miterziehen, indem du versuchst, diese Moschee zu bauen oder irgendeine andere Moschee. Kommt drauf an, wo du halt herkommst. Du musst das machen, damit sie inshallah nicht in der Disco-Dawah machen zu dem Weg des Shaitan, sondern bi-Iznillah hier inshallah. Und Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Eine Gabe ist in dieser Moschee, die es in anderen Moscheen nicht gibt, dass ihr einen Imam, einen voll ausgebildeten Imam habt, der Alhamdulillah auf dem richtigen Weg ist, der euch das alles beibringen kann. Er kann kein Deutsch. Ja, und du musst Arabisch lernen. Versteh es. Du musst Arabisch lernen. Und trotzdem, es wird übersetzt. Es wird, Technik gibt es und wir wollen einfach nicht lernen. Wenn ich mal die Brüder und Schwestern frage, die Deutschsprachigen, kommt ihr zu den Durus von dem Scheich? Nö. Warum nicht? Kann kein Arabisch. Ja und? Setz dich hin. Und wenn du nur ihn anschaust und mehr nicht, ist das schon Unterricht genug. Wenn du einfach nur guckst, wie er sitzt, wie er steht, wie er betet. Warum? Weil er hat es wieder von seinem Scheich. Ja und sein Scheich von seinem Scheich. Und der Scheich bis wohin? Bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das müssen wir verstehen. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.